entdecken wir, was andere über diesen Gott sagen, wie sie ihn erlebt haben und wie sie das zum Ausdruck gebracht haben, eben mit ihren Worten. Und wir machen uns ihre Worte zu eigen. Und manchmal denken wir, ups, das weiß ich ja noch gar nicht von Gott. Oder so erlebe ich den gar nicht. Und dann ist das hoffentlich so ein Anstoß zu sagen, was wäre, wenn ich das rausbekommen würde, dass Gott wirklich so ist? Und wie geht das eigentlich? Und wenn wir in diesen Gottesdiensten, 5 Gottesdienste sind das nächste Woche und die Woche drauf noch einmal, wenn wir da über Anbetung reden, dann merken wir natürlich, da geht es ja nicht nur um gesungene Lieder, um gemeinsame Lieder, da geht es ja um noch viel, viel mehr. Ich habe euch die Folie von letztem Mal nochmal hier drauf. Die erste, die Eingangsfolie. Da waren die 3 grauen Bilder auch noch bunt. Jetzt habe ich sie ein bisschen eingefärbt, dass man besser lesen kann, was draufsteht. Das sind alles Sätze, die sind in den letzten 2 Sonntagen mal gesagt worden. Werdet ihr euch nicht aktiv daran erinnern, deshalb habe ich gedacht, ich mache das mal so ein bisschen hinterher nochmal. Anbetung ist mehr als gute Musik, mehr als ein schönes Gefühl. Anbetung zeigt, was in meinem Herzen ist. Deshalb ist Anbetung Herzenssache. Es ist eine Frage des Herzens. Anbetung ist, wenn unser Herz von einer Sache so begeistert ist, so angezogen, so in Ehrfurcht und Staunen versetzt, dass ich nicht anders kann, als darauf zu reagieren. Also, das Bild da oben ist aus einem Fußballstadion. Das Bild hier rechts unten von eurer Seite aus ist auch Fußballstadion. Das hier in der Mitte könnt ihr jetzt nicht mehr erkennen, aber da ist hier ein ganz tolles Herz abgebildet. Fußballstadion. Irgendwas beten wir immer an. Und ihr wisst das auch. Irgendwas beten wir immer an. Schau mal auf die... Ach, ich habe das eine hier noch nicht gesagt, ihr habt es schon längst gelesen. Anbetung ist die größte Form von Aufmerksamkeit, die unser Herz einer Sache widmen kann. Wir gehen mal gleich auf die 2. Folie. Es ist wirklich so, wir sind so gemacht, jeder Mensch ist so gemacht, dass wir irgendeiner Sache einen ultimativen Wert zuordnen und anderes dafür opfern. Ihr wisst das aus eurem eigenen Leben. Und da geht es nicht immer um Gott, sondern da geht es oft um ganz andere Dinge, der wir einen Wert geben, der alles andere dann überdeckt. Und da opfern wir so viele Sinnen zum Leben. Wir opfern Zeit, wir opfern Energie, wir opfern Beziehungen. Wir geben einer Sache oder einem Menschen, einer Person einen Wert und damit hat das einen unbeschreiblichen Eindruck auf unser Leben. Einen sehr hohen Einfluss. Und wen oder was auch immer unser Herz anbetet und bestimmt, wie wir uns verhalten, wir laufen und arbeiten ganz instinktiv dafür. Also ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das Geld in unserer Zeit, nicht erst in den letzten 2 Jahren, sondern zu einem Götzen ohne Ende geworden ist. Und alle Welt rennt hinterher und malocht und opfert, nur dass Geld reinkommt. Dass das nicht ganz so unwichtig ist für manches in unserem Leben, das verstehen wir schon. Aber welchen Wert wir dem Ganzen geben, wie stark es unser Denken, unsere Zeit beeinflusst, wie sehr es uns vereinnahmt, wo es eigentlich nur noch um Kohle geht. Wenn wir verliebt sind, dann müssen wir uns keine Mühe darüber machen oder geben, darüber nachzudenken, wie wir Zeit mit diesen Menschen verbringen, wann wir ihn treffen, wie wir das machen. Wir versuchen das ganz automatisch. Ganz automatisch. Deswegen nimmt die Bibel Anbetung so ernst. Und deshalb stellt Gott diese Anbetung so in den Mittelpunkt auch der Botschaft. Deswegen ist Anbetung ein Kern des christlichen Lebens. Es gibt im Universum eine Person, die ist in ihrer Bedeutung für uns Menschen herrlicher und schöner, liebevoller und größer und anbetungswürdiger als alles andere. Ihr wisst noch, was wir gerade gesungen haben? Herr, du bist größer, höher. Und es ist genau dieser Gott. Das Tragische ist nur, dass wir Menschen angefangen haben, alles Mögliche anzubeten, außer ihm. Diese Schieflage in unserem Herzen ist eigentlich so ein Grundproblem. Aller Mangel, den wir haben, alle unerfüllten Wünsche haben ihren Grund darin, dass uns jemand fehlt, der nicht zu ersetzen ist. Und das ist Gott. Und deshalb auch so viel Böses in dieser Welt. Die Sünde, die mit dieser Schieflage tatsächlich zu begründen ist, weil der unser Leben ausfüllen möchte, weil der nicht da ist in unserem Leben. Der ist da, aber nicht in unserem Leben, nicht in unserem Herzen. Und jetzt möchte ich sagen, das Gegenmittel für diese Tragödie ist, wenn wir Anbetung so nach und nach, wenn das wieder ins Lot kommt in unserem Leben, wenn der im Mittelpunkt unseres Denkens und Lebens stehen soll, wenn der da auch wieder hinkommt. Wenn unser Herz langsam anfängt, sich von diesen Ersatzgöttern zu lösen, wenn unser Herz wieder anfängt, Gott zu lieben. Und jetzt sind wir bei diesem Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22. Man kann das ganz einfach zusammenfassen. Es passiert so, mittendrin im Geschehen, wo Jesus unterwegs ist. Und es gab so ein paar Pharisäer, Schriftgelehrte, die wollten Jesus natürlich herauslocken. Die wollten wissen, was hat er zu sagen und was ist für Jesus eigentlich das Wichtigste. Ist er auf der Linie, ist er linientreu oder passt er nicht ganz so ins Schema? Und dann fragte ihn einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Also wisst ihr, die Frage, die hier zuerst einmal gestellt wird und die gehört in unser Leben genauso hinein, die Frage ist: Was ist für dich das Unverzichtbare in dieser Welt? Worauf würdest du noch einmal als allerletztes, wenn du dir überlegen müsstest, an was will ich mich jetzt noch klammern? Was für eine Antwort würdest du geben? Jesus wird gefragt, was ist das größte Gebot im Gesetz? Und da geht es nicht um die 10 Gebote, sondern das Gesetz, das waren die 5 Bücher Mose. Zusammengenommen, was da alles so drin stand. Und Jesus sprach zu ihm, jetzt sind wir bei diesem Text, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das andere ist ihm gleich, deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben das Oberthema Anbetung. Deshalb werden wir diese Verse auch im Blick auf dieses Thema Anbetung anschauen. Nicht bis ins kleinste Detail beleuchten können. Aber das, was Tommy vorhin so gesagt hat, das ist sowas Mitentscheidendes. Wisst ihr, wenn wir nicht uns selbst lieben, und da geht es um die Frage, was tue ich mir Gutes? Was ist gut für mich? Und das entscheidend Gute, was du deinem Leben tun kannst, ist die Frage zu beantworten, was ist für mein Leben das Größte und Höchste und Wichtigste und das Unverzichtbare? Und dann werden wir auf diese Antwort kommen, die eigentlich in diesem ersten Vers steht, nämlich wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Aus diesem Grund heraus werden wir auch unseren Nächsten lieben. Weil wenn du diesen Weg gehst, dass du sagst, ich möchte mit meinem ganzen Herzen diesen Gott lieben, der über alles steht, der größer und höher und schöner ist als alles andere auf dieser Welt. Wenn er für dich die unverzichtbare Beziehung ist, in der du leben möchtest, dann wird das andere eine ganz normale Handlung in deinem Leben werden. Weil dann achtest du eh schon auf dich selber, aber dann wird auch der Nächste bei dir nicht zu kurz kommen. In der hebräischen Denkweise, in dem, wie damals gesprochen wurde, da gab es diesen Gedanken, du sollst. In dieser Schärfe, wie wir ihn als griechisch geprägte Denker verstehen, gab es so gar nicht in dieser Intensität. Da hat man viel mehr gehört, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen. Du wirst das machen. Wenn du zu ihm gehörst, wenn er dir das Größte ist, dann wirst du das tun. Da wird sich für dich gar keine Alternative stellen. Oder doch? Oder vielleicht doch manchmal? Anbetung steht wirklich im Kern unseres Lebens, weil das, was unser Herz anbetet, alles bestimmt, was wir tun. Jeder Mensch, der sich nach Veränderungen in seinem Leben sehnt, ich glaube, das ist auf der nächsten Folie schon mal drauf, wenn wir uns nach Veränderung sehen, dann kommen wir gar nicht drum herum, bei unserem Herz anzusetzen. Und wir haben eine sehr prominente Person, die uns dabei mit allem unterstützt, was nötig ist. Wir haben Gott an dieser Stelle. Gott sagt nicht, du sollst das machen und jetzt mach mal und jetzt probierst mal aus, wie es funktioniert, sondern er sagt, du wirst das tun und ich bin mit dabei. Ich bin dir dabei, genau die Hilfe, die du dafür brauchst. Gott ist immer noch die herrlichste Person im ganzen Universum und er ist nicht nur bereit zu vergeben und er hat sich in Jesus Christus nicht nur dieser Welt gezeigt, wie er ist, damit sich unsere Herzen in ihn, ich möchte was sagen, verlieben können, sondern seit über 2000 Jahren hat nichts und niemand so viel Einfluss auf diese Welt wie Jesus. Wisst ihr, die Herrscher, wie sie damals hießen, so Nero und was weiß ich wie, die sind vergangen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir nennen heute unsere Kinder Markus oder Johannes, Maria und so, also alles so biblische Namen. Unsere Hunde nennen wir Nero und irgendwie so. Man muss ja einen Grund haben, glaube ich. Gott möchte, dass wir Jesus noch mehr verstehen, dass wir ihn noch mehr lieben lernen und verehren. Und dazu hat er uns seinen Geist gegeben. In den Sprüchen lesen wir, ich habe hier so diese zwei Verse mal draufgeschrieben, mehr als alles andere, also verstehst du, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn daraus quillt Leben. Im Hebräischen steht da, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Deshalb konnte Jesus später mal sagen, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und in ihm wird das, was ich bin, zur Quelle des Lebens werden. Also er hat die Sprüche natürlich auch gekannt. Und das meint der Schreiber der Sprüche, Salomo wird es gewesen sein, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Oder Sprüche 23, mein Sohn, schenk mir dein Herz, lass deine Augen sich an meinen Wegen der Weisheit freuen. Wow, wenn ich das mache, wenn ich damit anfange und sage, Jesus, ich möchte dir das geben, was mein Denken, was mein Fühlen, was mein Leben ausmacht, dann lädt Gott uns ein. Ja, dann schau auf meine Wege, schau auf mich und schau darauf, wie ich dich leite. Lass deine Augen sich an meinen Wegen der Weisheit freuen. Das sagt Gott. Und das heißt, in dem Moment, in aller Konsequenz, was auch immer ich zu entscheiden habe, ich möchte mich an der Weisheit Gottes orientieren. Und jetzt könnten wir diesen Schwenk wieder ins Neue Testament machen und sagen, Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. dann heißt es, orientiere dich an dem, was Jesus in diesem Leben vollbracht hat und getan hat. Oder Matthäus 12, man kann natürlich schon einander fragen, was steckt eigentlich in deinem Leben so drin? Was steckt in deinem Herzen? Und Jesus sagt das in Matthäus Evangelium, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor. Und dann müssen wir uns natürlich fragen lassen, wenn das, was in meinem Herzen drin steckt, wenn das rauskommt, was kann ich machen, dass Gutes in mein Herz kommt? Wie fülle ich mein Herz mit Gutem, damit das auch rauskommt? Weil eins ist sicher, und das wisst ihr auch, in Extremsituationen, da kommt wirklich das raus, was drin steckt. Das wissen wir auch alle. Da können wir uns dann meistens nicht wirklich beherrschen. Unser Herz ist der Sitz der Zuneigung, der Leidenschaft, der Weisheit und des Verstandes. Der Ort der Entscheidungen sozusagen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir sagen, worauf richtest du dein Herz aus? Liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen. Mit allem, was in deinem Leben drinsteckt. Es ist der Ort der Entscheidungen, der Ort, an dem sich die Richtung unseres Lebens entscheidet, durch den unser Charakter geformt wird. Das passiert durch das, was wir in unser Herz hineinlassen. Hast du gewusst, dass Gott mehr Interesse an deinem Charakter hat als an deiner Karriere? Es ist so. Das ist viel wichtiger. Es ist faszinierend, wenn wir lesen, was unser Leben, wenn wir es mit Jesus Leben in dieser Welt verfolgen haben kann. Ihr kennt auch die nächsten Verse, die ich hier drauf habe. Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Ja, das ist so. Das wissen wir. Und Jesus sagt, ihr seid dieses Licht, ihr seid Leute, die in dieser Welt zu leuchten haben. Genauso lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen. Da sind wir übrigens an dem Punkt, was wir in dem Text, wo Jesus gefragt wird, was ist das größte und wichtigste Gebot eigentlich, wo klar wird an unserem Handeln, so wie wir mit Gott leben, wie wir sagen, er erfüllt mich, er ist der Herrscher über mein Herz. Da sind wir Lichter in dieser Welt. Und dann werden die Menschen unsere guten Werke sehen, weil Gutes in unserem Herzen ist, was auch herauskommen kann, nicht nur in Worten, sondern in Taten. Aber wisst ihr, was ich am allerinteressantesten finde? Der Satz, der danach steht. Also, genauso lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen. Nächste Folie. Und euren Vater im Himmel preisen. Also, stell dir vor, mit deinem Handeln, weil du es tust aus einer festen Beziehung zu Jesus, dein Handeln führt dazu, dass Menschen sehen, ups, wie lebt der denn? Und anfangen, Gott im Himmel die Ehre zu geben. Die fangen an, Gott anzubeten, weil sie dein Leben sehen, weil sie entdecken, so wie der, so wie die ihr Leben leiten und prägen lässt, das hat so ein Gewicht, so eine hohe Bedeutung und da steckt die Ewigkeit drin. Das ist für die Ewigkeit. Es gibt nichts Besseres an dieser Stelle. Es ist eine Frage, die du dir bei wesentlichen Entscheidungen tatsächlich stellen kannst. Bei Entscheidungen, bei denen du weißt, dass sie Bedeutung haben können für dein Leben. Und da gibt es manche Entscheidungen. Wie lange wir Fernsehen gucken, was wir anschauen, wie hoch unser sonstiger Medienkonsum ist, worauf wir Wert legen in unserem Leben, was alles in unserem Leben Einfluss bekommt oder nicht, wofür wir das Geld, das wir haben, ausgeben oder auch nicht, Und es ist eine Frage, die viel mehr Bedeutung hat als, ist das richtig, was ich mache, oder ist das falsch, was ich mache? Ist ja die Frage, ist das richtig oder ist das falsch? Also zum Beispiel, heute Morgen, ihr habt die Entscheidung getroffen, rechtzeitig aufzustehen, dass ihr dann in Gottesdienst kommt. Ihr habt es geschafft, super, wir haben es auch so hingekriegt. Aber das war eine Entscheidung und jetzt, man kann ja überlegen, ist das richtig oder falsch, wenn ich da hingehe? Die einen würden vielleicht sagen, das ist richtig, weil da wird ja Gottes Wort verkündigt und wir haben Gemeinschaft miteinander und nachher gibt es leckere Pizza, yes. So kann man denken, das ist richtig. Der andere sagt, das ist falsch. Weil vielleicht der Vater oder die Mutter schwer krank sind und das deine einzige Chance wäre, sie in dieser Woche zu besuchen. Also dann ist das falsch, in Gottesdienst zu gehen. Man findet für alles Argumente, für das, ob das richtig oder falsch wäre. Jeder findet da Argumente. Deshalb finde ich diese Frage, ist das richtig oder falsch? Falsch. Eine andere Frage ist viel wichtiger. Die Frage wäre, Gott, was bringt dir Ehre? Und jetzt merkt ihr schon, das trifft auf beide Beispiele zu. Ich kann Gott die Ehre geben, indem ich in diesen Gottesdienst gehe, oder ich kann sagen, ich gebe Gott die Ehre dadurch, dass ich meine Eltern ehre und dass ich sie besuche, weil ich es anders nicht hinkriege in dieser Woche und das nötig ist. Und dann kann ich sagen, ja, das verherrlicht Gott, wenn ich das mache. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist dabei, dass du das denkst, dass dir das überhaupt ins Hirn hineingeht, dass dir diese Frage präsent ist, bringt das Gott die Ehre? Weil das zeigt nämlich, ich möchte mit meinem Leben Gott die Ehre geben. Und dann machst du das, was in diesem Vers steht, dass du sagst, ich will Gott von Herzen, ich will ihn lieben, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, ich will darüber nachdenken können, mit meinen ganzen Emotionen möchte ich, die sollen beteiligt sein, mit meiner ganzen Leidenschaft. Aber wenn ich nur nach richtig oder falsch frage, dann ist Gott außen vor. In der Regel. Die Frage, worüber freust du dich, Gott? Da gehört eigentlich noch Gott hin. Worüber freust du dich, Gott, wenn ich das mache? Und dann fallen uns Entscheidungen oder Antworten viel, viel leichter. Weil dann habe ich eine Antwort, die einen Bezugspunkt hat. Eine Antwort, wo eine Beziehung mir wichtig ist. Und das ist die Beziehung zum lebendigen Gott, zum Vater im Himmel. Das herausragende Merkmal im Leben Jesu als Mensch auf dieser Welt war seine totale Abhängigkeit von seinem Vater. Er hat nämlich gesagt, ich kann nichts ohne ihn tun. Ich kann nur sagen, was er mir sagt, was ich von ihm höre. Aber wisst ihr, das herausragende Merkmal eines Christen soll seine totale Abhängigkeit von Christus sein. Den Satz habe ich bei Hans-Peter Reuer gelesen. Das herausragende Merkmal eines Christen soll seine totale Abhängigkeit von Christus sein. Und das sieht man dann, das kriegt man mit, wenn man mit dem Kontakt hat. Deshalb ist Anbetung meine Antwort auf Gottes Liebe. Es ist ein Weg, auf das, was Gott für mich getan hat, zu reagieren und zu antworten. Und dann werde ich so handeln, so leben, dass andere, die mich sehen, anfangen, Gott zu ehren, ihn anzubeten. Dann werden andere sagen, das ist so wohltuend, mit diesem Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber nicht, weil dieser Mensch so human ist, so liebevoll, so freundlich, so nett, sondern weil er an einen Gott glaubt, der Realität ist für das Leben und für das Sterben ungeheuer wichtig ist. Und dann möchte ich sagen, immer wenn du Gott etwas gibst, dann betest du ihn an. Jetzt kann man fragen, was kann ich denn unserem himmlischen Vater geben? Also ich meine, Gott hat doch alles. Ihm gehört doch sowieso alles. Uns fällt es manchmal schon gegenseitig schwer, uns Geschenke zu machen, weil uns nichts mehr einfällt manchmal. Wir geben ihm unsere Liebe. Wir geben ihm unsere Liebe. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. So soll das sein. Ich möchte dieses Leben in Anbetung noch mit einem Beispiel aus dem Wort Gottes verdeutlichen. Aus dem Leben von Mose. Es zeigt, warum Anbetung Herzenssache ist und was auch Anbetung alles bedeutet. Mose war in extrem schwierigen Zeiten unterwegs. Was da alles in seinem Herzen vor sich ging, das können wir nur ahnen. Er hatte noch nicht lange her das Volk herausgeführt aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie hatten von Gott die 10 Gebote empfangen. Sie wurden versorgt. Und dann haben sie angefangen zu murren. Sie wollten wieder zurück nach Ägypten, zu dem Knoblauch und den Fleischtöpfen Ägyptens. Und dann bauten sie sich ein Stierbild, weil sie nicht recht wussten. Mose war auf dem Berg, kommt er überhaupt wieder? Der war schon so lange weg und wir brauchen doch jetzt irgendwas, was wir anbeten können. Und dann haben sie sich halt dieses Stierbild gebaut. Und uns werden im ersten Buch Mose, Kapitel 31 bis 34, dramatische Zeiten beschrieben. Und Mose mittendrin. Aber Mose als einer, der nicht aufhört, zu Gott zu flehen. Du kannst, glaube ich, schon die nächste Folie einfach zeigen. Mose, der nicht aufhört, zu Gott zu flehen, der sein Herz vor Gott ausschüttet. Mose hätte verzweifeln können. Und die Frage von, was denn aus dem halsstarrischen Volk eigentlich werden sollte, plagte nicht nur Mose. Das Volk rebellierte, sie kündigten Gott den Gehorsam auf und wollten einen anderen, der sie leitet. Und wisst ihr, Mose hatte Angst, so wird das beschrieben. Und das ist kein Wunder. 40 Jahre war er Schafhirte gewesen, da musste er sich mit störrischen Schafen herumschlagen, aber er hatte seine Ruhe. Und keine große Verantwortung sonst. Jetzt ist der Führer eines störrischen Volkes, was unvergleichlich schwieriger ist als die Aufgabe vorher. Und alles hängt an ihm. Aber er konnte nicht. Er hat es nicht geschafft. Und du kennst das auch. Du kennst genau das auch. Dass du am Limit bist. Dass die Grenzen deiner Belastbarkeit erreicht ist oder schon längst überschritten. Und das Herz schlägte bis zum Hals oder rutschte in die Hose. Und wir haben den Eindruck, dass wir an allen möglichen Fronten zu kämpfen haben. Und wir spüren unsere persönlichen Grenzen, die körperlichen, die Grenzen unserer Fähigkeit, die finanziellen Grenzen und solche Grenzen, die wir nur persönlich kennen. Und das alles nehmen wir mit unserem Herzen wahr, das hat Einfluss darauf. Auf unsere Gefühle, auf unsere Entscheidungen. Das ist so, definitiv. Und wir wollen gerne weiter und manchmal wollen wir auch gerne anders, aber wir schaffen es nicht. Und wir haben vielleicht nicht die große Verantwortung für Mose, aber wir haben trotzdem den Eindruck, es hängt an uns. Wir müssen es doch schaffen, aber wir können es nicht. Und jetzt will ich dich fragen, was betest du in solchen Momenten? Wenn du betest. Stell dir vor, du hast einen deiner festen Gesprächstermine mit Gott. Also stell dir einfach mal vor, du hast sie, auch wenn du sie im Moment noch nicht hast, aber vielleicht lässt sich sie einrichten. Und du sprichst mit dem Gott des Universums, der alles gemacht hat und alles kann, der größer, höher, schöner, reiner ist als alles andere. Was würdest du dir erbitten, wenn du weißt, der kann doch alles? Und was der anpackt, geht nicht schief. Allein das ist schon Teil von Anbetung, dass du dich mit dem, was sich runterzieht, eben an ihn wendest. Und jetzt denk daran, bei diesem Gott ist alles möglich. Da ist alles möglich. Was hat Mose sich gewünscht oder gebetet, dieser ehemalige Hirte? Lieber Gott, Könntest du diese Leute hier mal bitte in Schafe verwandeln? Also könnte er ja. Gott könnte das. Dann wäre die Reise durch die Wüste einfacher. Dieser undankbare Haufen, der ein goldenes Kalb anbetet und Gott anklagt, vorbei. Was wünscht er sich? Vielleicht Bewahrung auf der weiten Reise. Die mordlüsternen Stämme in der Umgebung haben auf sie nur gewartet, den Weg nach Kanaan versperrt. Ein berechtigter Wunsch wäre gewesen, bitte, lieber Herr, versetz uns mit einem Ruck ins gelobte Land. Oder Herr, schenk Hirn. Ja, er wäre nicht der Letzte, der das gebetet hat. Wie sollte er mit diesen Hebräern, die nie eine Waffe in der Hand gehalten haben, in den Krieg ziehen? Probleme über Probleme. Was wünscht sich Mose? Also Mose wusste, was Gott kann. Das wussten damals übrigens alle. Der ganze Orient wusste das. Die Geschichte vom Auszug machte die Runde. Aaron starb zur Schlange. Die Luft voller Stechmücken. Zentimeter hoch lagen die Heuschrecken. Ein ganzes Heer in den Fluten des Schilfmeeres versunken. Wachteln vom Himmel. Jeden Tag Manna. Frisches Wasser aus dem Felsen einmal draufschlagen. Also, Gott hat geredet und der Sinai zittert. Das hat man sich damals erzählt, das wussten alle. Mose wusste, was Gott kann. Und genau an diesem Punkt, das ist der Punkt, warum er auf die Idee kommt zu beten. Und bevor ich sage, was er gebetet hat, will ich fragen, weißt du, was Gott kann? Die Größe Gottes hängt nicht an dem, was wir von dem Glauben. Es hängt nicht an unserem Glauben und nicht an unserer Erfahrung. Gott kann. Er ist einzigartig, von größter Bedeutung für uns und diese Welt. Ein Gott voller Liebe und Zuwendung. Ein Gott, der unser Herz kennt und der uns sagt, gib mir dein Herz, mein Kind. Gott ist für mich da. Ja, Gott ist für mich da. Weißt du, was Gott kann? Und kommst du auf die Idee, so zu beten wie Mose? Er hat gebetet. So wahrscheinlich jetzt schon gelesen, ja? Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. In diesem ganzen Schlamassel, in all dem, was ihn eigentlich so wirklich umhauen könnte. Er sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und in dem ähnlichen Atemzug, wie er diesen Satz Gott gegenüber sagt, sagt er, wir gehen hier keinen Schritt weg, wenn du nicht selber vorausgehst. Da sagt Gott, das will ich machen. Und Mose sagt deutlich, wir übergeben dir alles. Ich übergebe dir alles. Und ich will, dass du vorausgehst, dass ich sehen kann, die Weisheit deiner Wege, der will ich folgen. Und Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gottes Herrlichkeit sehen. Wenn wir das beten, dann verändert sich alles. Wirklich alles. Dann haben wir nämlich eine Entscheidung getroffen und das wird uns im Innersten bewegen. Und wir werden uns wieder ganz auf Gott ausrichten. Deshalb erwarte von dir nicht irgendwelche christlichen Handlungen. Erwarte von dir nicht irgendwie so diesen Gedanken, das macht man so als Christ. Sondern die einzige Erwartung, die du an deinem Leben stellen müsstest, ist, ich erwarte, dass ich mein Leben Jesus ganz anvertraue. Ich erwarte, dass er der Mittelpunkt meines Denkens ist. Ich erwarte, dass ich mit dem, wie ich bin, das zum Ausdruck kommt, dass ich ihn liebe. Da geschieht etwas ganz Besonderes. Allein mit diesem Satz, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wo wir so viele tausend Bitten haben bei den Problemen, die wir wälzen müssen. Wenn das unsere Bitte Gott gegenüber ist, dann geht es nicht mehr um das, was wir von Gott bekommen, sondern dann geht es um Gott. Dann geht es nicht mehr darum, was du von Gott zu empfangen, was du empfangen willst, sondern dann geht es darum, Gott mehr zu erkennen. Und mit diesem Schritt passiert viel mehr in deinem Leben, als wenn du immer nur dabei bist zu fragen und zu bitten und zu betteln, Gott gib mir das, gib mir jenes. Und du manchmal enttäuscht bist, weil du es nicht bekommst, weil es Gott besser weiß. Aber mit dieser Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen, werden wir merken, wir sind Beschenkte über alle Maßen mit viel besseren Dingen, als wir uns jemals erbitten können. Gott, was hast du mit mir vor? Was willst du mit meinem Leben tun? Vielleicht helfen euch diese drei fettgedruckten Sätze und was so darunter steht. Und ich möchte euch noch einladen, dass wir noch einen Satz miteinander sagen. Wir sagen ihn fünfmal. Dann bleibt es so ein bisschen besser hängen, aber wir sagen ihn mit unterschiedlicher Betonung. Und wir nehmen diesen Satz, der quasi ganz in der Mitte steht, diesen einen Satz, Gott ist für mich da. Wir sagen sogar sechsmal. Wir sagen einmal, so wie wir ihn immer sagen. Und dann sagen wir ihn die fünfmal hintereinander, indem wir immer ein Wort besonders betonen. Also beim ersten Mal sagen wir, Gott ist für mich da, Gott ist für mich da. Und den Rest wisst ihr. Ja? Also wir sagen einmal ganz normal und dann in diesen Betonungen. Gott ist für mich da. 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 Lieber Vater, lass uns diesen Satz, den wir gerade gesagt haben, zur innersten Gewissheit werden. Und lass ihn uns zu einer Kraft werden in uns, wohin wir nochmal zurückkehren können, wenn nichts mehr geht. Das, was wir unbedingt brauchen, diesen Bergungsort bei dir, diese Stille, die uns alles gibt, was wir brauchen, nämlich deine Gegenwart. Vater, schenk uns dieses Herz der Anbetung, das dich meint. Wenn alles andere verstummt, dann beschenk uns damit, dass wir erkennen, es geht doch um dich. Und dann wird unser Herz mit dem erfüllt, was für unser ganzes Leben jetzt und für alle Tage von größter Bedeutung ist. Dir sei Dank dafür. Amen.